Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search Effect Podcasts, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Endlich mal wieder mit mir, Jonas Tietgen, und mir gegenüber, der lang verschollene, weil wir so lange keinen Podcast gemacht haben, Yannick Schubert. Moin.
Moin, aber du warst ja genauso verschollen.
Ich war sogar noch länger verschollen im Sommerurlaub. Ich war ja 3 Wochen hier. Ach, guck mal,
ich habe jetzt ein Widescreen hier.
Du hast Widescreen, ja, man sieht es ja gar nicht, aber Yannick hat heute hier für mich Widescreen. Ich sehe viel mehr von ihm, ich weiß noch nicht, ob es mir gefällt.
Also es hat sich irgendwie gerade beim Start des Podcasts hat sich die Kamera umgestellt. Jetzt sieht man, jetzt sehe ich mich selber im kompletten Zimmer fast.
Ganz ist doch auch schön. Vor allen Dingen, weil wir kein Videopodcast sind und jetzt keiner weiß, wovon du redest. Das ist natürlich super. Wir sind wieder da. Du merkst es schon, lieber Zuhörer, wir sind wieder da. Wir müssen uns erstmal ein bisschen reinquasseln und erstmal wieder so finden, wie das eigentlich geht mit diesem Reden und sowas. Aber wir haben ein schönes Thema dabei. Und das Thema hat natürlich mal wieder einen Grund. Und der Grund ist, dass ja mal wieder die gesamte Bubble gefühlt sehr, sehr stark schwankt und polemisiert ist zwischen Geo ist komplett Müll und man muss nur noch Geo machen und alle, die Geo anbieten, sind Idioten und alle, die noch SEO anbieten, sind Idioten. Also irgendwie ist das alles sehr zweigeteilt. Und wir wollten mal drüber sprechen, wie tatsächlich jetzt bei uns einfach so der Alltag bei der Arbeit in diesen Themen aussieht, weil wir können es ja schon mal vorwegnehmen. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt den ganzen Tag nur noch irgendwie für ChatGPT optimieren. Und du machst es ja für ganz viele Shops im E-Commerce. Ich mache das überwiegend für meine Seite. Und wieder bei uns jetzt so nicht ganz die Workflows, aber woran wir einfach arbeiten, um mal so ein realistisches Bild zu geben, was so ein SEO eigentlich wirklich noch macht aktuell. Darüber wollen wir heute mal sprechen.
Bevor wir aber nun richtig mit der Folge loslegen, noch ein paar Worte zum Sponsor der heutigen Folge und das ist Finseo. Finseo ist ein AI-Visibility-Tool, das dir konkrete Handlungsempfehlungen aufzeigt und Optimierungspotenziale ableitet. Du kannst dabei die Sichtbarkeit deiner Marken in KI-Modellen tracken und analysieren, wie und wo deine Marken erwähnt oder auch zitiert werden. Du hast außerdem die Möglichkeit zu prüfen, wie der Wettbewerb dasteht, was genau und vor allem wen die KI in deiner Branche empfiehlt. Ein cooles Feature, wie ich finde, ist, du kannst Logfiles hochladen und damit deinen Bot-Traffic analysieren. So bekommst du ein umfassendes Bild deines KI-Traffics und der KI-Sichtbarkeit deiner Webseite. All das hilft dir dabei, einen umfassenden Überblick über das Geschehen in der KI-Suche zu bekommen und dementsprechend Handlungsmaßnahmen abzuleiten. Deswegen hilft Finseo dir dabei, wichtige Insights zu generieren und zu schauen, wie du in deinem Marktsegment in KI dastehst. Jonas und ich nutzen das Tool mittlerweile fast täglich, um Sichtbarkeit, Performance und unsere relevanten Prompts zu tracken. Wenn du das Ganze selber ausprobieren willst und dich vom Tool selbst überzeugen willst, dann gehe jetzt auf www.finseo.ai. Ich buchstabiere nochmal. www.finseo.ai. Und lege dir einen kostenlosen Account an. Zusätzlich findest du den Link zur Webseite natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit unserer Folge.
Ich würde einfach mal so grob loslegen mit dem, was ich aktuell so mache, weil ich kurz vor meinem Urlaub auch wieder ein bisschen mehr Zeit in SEO gesteckt habe, um meine Seite zu optimieren, meinen Content weiter zu pushen, Landingpages zu pushen. Und natürlich hat es sich geändert. Also es gibt schon Dinge, auf die ich jetzt anders achte und die ich anders priorisiere, als es vor KIs war. Aber wenn ich jetzt so einfach High-Level spreche, ist 70% eigentlich immer noch das Gleiche. Ich schaue mir tatsächlich in Ahrefs an, wer rankt in den SERPs, wer ist da drin, was haben die für Backlink-Profile. Ich suche nach Hinweisen, warum gewisse Seiten weiter vorne ranken als andere. Ne? Die ganzen Klassiker eben. Backlink-Profil, sind die Backlinks themenrelevant? Wie sieht der Content auf diesen Seiten aus? Ist der umfangreich? Ist der einzigartig? Ist der nur wiedergekäuter Quark, den alle anderen auch schreiben? Wie ist die gesamte Autorität und die Ausrichtung einer Seite zu diesem Thema hin? Ist das nur ein Ausreißer? Oder ist diese gesamte Website ausgelegt auf dieses eine Thema? Also alles, was im Prinzip auch früher so erstmal die Startanalyse war, wenn ich eine neue Seite optimieren, neues Thema angehen möchte, was Neues schreiben möchte, ist an sich immer noch das Gleiche. Da gucke ich gar nicht nach Prompts, da gucke ich gar nicht, wen Claude irgendwie anzeigt oder ChatGPT anzeigt, wenn ich einen Prompt eingebe in dem Bereich, weil es mir in erster Linie mal egal ist, weil die Grundlage dafür, dass man dann auch in ChatGPT und Co. angezeigt wird, ist ja trotzdem noch genau das Gleiche, was wir sonst gemacht haben im SEO. Und ich hatte jetzt zum Beispiel auch gerade eine Anfrage von einer Kundin, die geschrieben hat, hey, kannst du mir mal helfen? Ich finde hier den Grund nicht, warum Claude und ChatGPT und so mich nicht erwähnen, wenn ich meinen Namen eingebe. Die finden mich einfach nicht. Wir haben schon alles durchsucht. Crawling, Firewalls, Security, also alle technischen Sachen schon durchsucht. Und dann habe ich mal geguckt, auf ihrer gesamten Website steht ihr gesamter Name einmal, nämlich im Impressum. Und das Impressum steht auf NoIndex. So, es ist natürlich nicht der einzige Grund möglicherweise, aber wenn ich jetzt mal überlege, wir wissen ja, wie diese Suchmaschinen funktionieren, die haben ihr Grundwissen, das wurde einmal reintrainiert, wenn du da nicht drin bist, bist du halt nicht drin. Und wenn sie dann anfangen, das Internet zu durchsuchen oder mit Bing im Hintergrund den Index von Bing nutzen, um Seiten zu finden, wenn du da auch nicht drin bist mit deinem Namen, dann hängt das vielleicht irgendwie zusammen. Und dann ist einfach gar nicht, dass wir jetzt anfangen müssen, Geo zu machen. Wir müssen einfach, und ich würde es nicht mal nennen, SEO machen, wir müssen einfach darauf achten, dass halt mal der Name auf der Website steht, dass die Seite extern mal verlinkt wird mit dem Namen irgendwo, vielleicht nicht direkt beim Anchor, aber auch drumrum, um den Link herum der Name der Person erscheint und solche Dinge. Also so ganz grundlegende Basics, und ich weiß, grundlegende Basics ist doppelt gemoppelt, aber so wichtig ist es, das sind die grundlegenden Basics, wirklich ganz am Anfang zu starten, da müssen wir nicht anfangen mit, oh, wie können wir jetzt Geo und ChatGPT, müssen wir jetzt einen YouTube-Kanal und, also, wenn dein Name nie auf deiner Website steht, dann ist es auch, denke ich mal, recht logisch, warum keine KI dich findet.
Ja, also, ich weiß, was du damit sagen willst. Also im Endeffekt, wenn wir von grundlegenden Basics sprechen, dann sprechen halt wirklich von den elementarsten Dingen, den elementarsten Aspekten im SEO, die dafür sorgen, dass man nachhaltig sichtbar ist, sichtbar bleibt oder überhaupt sichtbar wird. Und da kann ich direkt mit einsteigen in dieses Lied sozusagen, weil ich bin tatsächlich sehr, sehr stark bei unter anderem Lily Ray. Für die, die sie nicht kennen, Lily Ray ist eine sehr bekannte SEO, Search und auch mittlerweile AI-Expertin im Bereich Search, eine englischsprachige, die, ich glaube, in einer New Yorker Agentur Head of Search ist oder Head of SEO oder so. Und die wirklich seit vielen, vielen Jahren ihre Expertise auf LinkedIn teilt, auf verschiedensten Veranstaltungen, auf größeren Veranstaltungen, auch auf kleineren, spannenden Veranstaltungen, wie zum Beispiel jetzt der SEO Campix, glaube ich, in diesem Jahr. Da habe ich zwar jetzt nicht war ich nicht live vor Ort, aber ich konnte da im Nachgang Zusammenfassungen lesen und auch in der Website Boosting ist ein toller Artikel von der Lily Ray drin und sie sagt auch, sie haben sehr viel in den letzten Monaten mit SEO, Geo experimentiert oder seit Jahren eigentlich schon, seit es ein Thema ist. Und sie ist fest davon überzeugt, dass ein Großteil der Geo-Arbeit eigentlich SEO-Arbeit ist. Beziehungsweise ein Großteil der KI-Sichtbarkeit durch gutes, solides, sehr hochwertiges SEO kommt. Es geht darum, Vertrauen aufzubauen, sehr, sehr hochwertige Inhalte zu schreiben, die deine eigene Expertise, deine eigene Erfahrung widerspiegeln. Also all das, was wir ja schon seit Jahren so plappern und immer wieder geben. Es ist nichts Neues im Endeffekt. Natürlich gibt es gewisse Dinge, die man in den letzten Jahren vielleicht nicht oder nicht mehr oder noch nicht gemacht hat im SEO, die man jetzt durch das ganze Geo-Thema vielleicht anders priorisiert oder wieder neu priorisiert, aber ich würde auch sagen, also ich zum Beispiel selber, ne, ich habe jetzt immer mal wieder Anfragen gehabt, die über ChatGPT kamen, wo ich gefragt habe, hey, wie bist du eigentlich auf mich aufmerksam geworden? LinkedIn, Podcast, was auch immer. Und dann kam oft in der letzten Zeit, kam tatsächlich neben dem Podcast, kam vor allem auch mittlerweile ChatGPT. Also sie haben gesagt, ja, ich habe lustigerweise dich über ChatGPT gesucht, also über ChatGPT gesucht, und da wurdest du mir zum Beispiel genannt, unter anderem. Ich so, okay, spannend. Und ich habe, ehrlich gesagt, außer einer Grounding-Page habe ich nichts gemacht in den letzten Monaten oder in den letzten 2 Jahren, das explizit dafür gedacht war, um in ChatGPT aufgefunden zu werden. da können mich die Geo-Gurus jetzt rügen oder nicht, ist mir egal, aber ich habe tatsächlich wenig bis gar nichts gemacht, um in ChatGPT aufgefunden zu werden. Was habe ich gemacht gehabt oder ich glaube, daran liegt es. Ich habe Landingpages erstellt, die genau das adressiert haben, was die Leute gepromptet haben. Beispielsweise suchen sie nach einem Shopify-SEO-Freelancer oder nach einem SEO-Freelancer, der Shopify-Shops betreut und optimiert. Oder aber auch allgemein.
Da muss man ja dazu sagen, und das weiß ich ja, ja, weil wir ja auch sehr viel Kontakt außerhalb vom Podcast haben, dass du nicht absichtlich diese Landingpages für den Prompt erstellt hast. Du hast diese Landingpages für den Search-Intent der Nutzer erstellt, ohne jetzt dabei zu denken, ich will in ChatGPT erscheinen, also baue ich die Landingpage so, sondern du hast die halt so gebaut, wie man das aus SEO-Sicht, aus Conversion-Sicht und so weiter klassischerweise macht. Es war jetzt kein, ich will in ChatGPT sein, deshalb erstelle ich diese Landingpage genauso, wie der Prompt sein würde.
Genau. Ich habe mich gefragt, hey, wenn ich jetzt nach einer Dienstleistung von mir suchen würde, beispielsweise auf Google, was würde ich da erwarten für eine Seite? Und dann habe ich gesagt, okay, dann erwarte ich natürlich eine Seite, wo zur Schau oder präsentiert wird, was mache ich im Bereich Shopify, ne? Ich optimiere Shopify-Shops, ich bin der SEO-Freelancer, ich bin keine Agentur, also habe ich das genauso auf der Seite dargelegt. Ich habe darüber geschrieben, was ich so mache, wenn ich Shopify-SEO mache, was mir da wichtig ist, worauf ich da achte und so weiter und so fort. Ich habe also eine Landingpage erstellt, die einerseits dafür gedacht ist, dass Leute, wenn die Leute danach suchen, dass sie natürlich auch den Search-Intent erfüllt. Andererseits habe ich die erstellt, um mich als bestmöglich darzustellen, damit dann dementsprechend auch die Leute mich anfragen. Ne, ob die jetzt dann bei mir wirklich nachher landen, ist eine andere Frage. Aber dass sie mich überhaupt erstmal ins Relevant Set mit reinnehmen und sagen, hey, das klingt gut. Ah, okay, der macht Shopify SEO, alles klar, den frage ich jetzt vielleicht mal an. Und ich habe nie explizit die Seite erstellt, um zu sagen, okay, die Seite, wenn da jemand danach promptet bei ChatGPT, dann soll er auf diese Seite stoßen oder die Seite soll als Quelle oder zitiert werden. Ne? Das habe ich nie gemacht. Und das ist jetzt auch nicht pauschal so, okay, dann gehe alles Humbug. Nein, das will ich damit auch nicht sagen. Aber ich will damit sagen, man kocht nach wie vor mit Wasser.
Bevor es aber weitergeht, noch ein paar Worte zu unserem langjährigen Sponsor Ahrefs. Mit den Ahrefs Webmaster Tools hast du eine komplett kostenlose Möglichkeit, deine Webseite zu überwachen und zu analysieren. Sie liefern dir viele interessante Zahlen, die dir dabei helfen, die Rankings und die SEO-Performance deiner Webseite zu verbessern und sie noch besser zu verstehen. Neben den Google-Rankings kannst du auch deine SERP-Features und die Backlinks analysieren lassen. Zusätzlich zu diesen Insights bekommst du die Möglichkeit, auch technische Aspekte zu identifizieren und wichtige Rückschlüsse für die Qualität deiner Webseite zu ziehen. Mittlerweile sind auch KI-Features bei Ahrefs mit dabei und du kannst zum Beispiel auch die Sichtbarkeit deiner Webseite in KI-Modellen tracken. Trotz KI und Co. kann ich aber aus eigener Erfahrung sagen, dass die Metriken wie Rankings, Klicks und so weiter immer noch an Relevanz besitzen und überwacht werden sollten. Und ganz ehrlich, das Beste daran, die Ahrefs Webmaster Tools sind für dich komplett kostenlos. Melde dich noch heute an und gehe hierzu einfach auf ahrefs.com/de/webmaster-tools. Ich buchstabiere nochmal. Ahrefs, also Ahrefs, Ahrefs geschrieben.com/de/webmaster-tools. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der weiteren Folge.
Wie sieht's denn jetzt bei dir aktuell so aus, wenn du einfach im Arbeitsalltag bist? Ich stelle die Frage jetzt natürlich wissentlich dessen, was du wahrscheinlich antwortest, weil wir öfter mal quatschen. Nee, und echt? Wir auch vorhin schon drüber gesprochen haben. Du bist ja gerade zum Beispiel an einigen Relaunches dran, als SEO begleitend dabei. Und da ist ja im Prinzip auch, also wirklich jetzt explizit auf diese Relaunches betrachtet, da ist ja vermutlich null Betrachtung auf irgendwie Geo in Anführungszeichen. Das ist ja wirklich komplett klassisches technisches SEO, oder?
Ja, also man muss sagen, erstmal ist das wirklich beim Relaunch im ersten Schritt nur die ganz normale SEO-Arbeit, die man dann bei einem Relaunch machen würde oder macht. Ich komme dann gleich nochmal zu dem anderen normalen SEO, das man dann monatlich macht. Aber jetzt bei den Relaunches ist es tatsächlich auch so, da spielen für den unmittelbaren Relaunch Geo-Überlegungen oder KI-Sichtbarkeitsüberlegungen kaum eine Rolle. Weil es geht darum, bei den meisten Shops, also ich betreue ja Shops zu 95% und diese Relaunches sind auch Shop-Relaunches, ne, von einem Shop-System, in dem Falle jetzt gerade sehr massiv auf Shopify, weil ich gerade da die Relaunch-Projekte Projekte mit einer Shopify-Agentur betreue und da eben das SEO übernehme. Und da ist es wirklich so, es geht darum, entweder die aktuell gute Sichtbarkeit 1:1 zu übernehmen oder zu sichern sozusagen, ne, dass man die wirklich behält nach dem Relaunch. Das wird in den meisten Fällen nicht ganz 100% klappen, weil mit einem URL-Wechsel, mit einem Shop-Systemwechsel hast du meistens immer einen kleinen Dip. Das kannst du leider auch mit den besten SEO nicht ganz vermeiden oder nicht ganz ausmerzen, aber wir gucken, dass der Dip relativ flach ist. Und da ist es so, dass du nur darum dich bemühst, die aktuellen Rankings zu behalten, die aktuelle Sichtbarkeit zu behalten, die Weiterleitung sicherzustellen, dass alle alten Seiten auf die dementsprechend neuen Seiten, Kategorien, Produktseiten oder auch Landingpages weiterleiten, damit eben für den Kunden oder für den potenziellen Kunden keine, sagt man, so, mir fällt nur das englische Wort ein, weil ich gerade in sehr viel englischer Abstimmung bin, Friction hat, dass man praktisch keine Unterbrechung in der, ja oder so, oder dass man keine Unterbrechung hat in der Kundenreise, ne, dass der Kunde oder der potenzielle Kunde auf einmal nicht jetzt irgendwie dutzende Fehlerseiten vor sich hat und sagt, ja, warte mal, ich dachte, hier ist eigentlich die Kategorie, die ich bisher besucht habe oder die Produktseite, wo ich ja letzten Monat schon gekauft habe und jetzt will ich halt das Produkt nochmal kaufen. Ne, und dann, dass man da halt sicherstellt, dass da alles sauber und dementsprechend richtig umgezogen wird. Das hat erstmal wenig mit Geo und wenig mit KI-Sichtbarkeit zu tun. Was man dann natürlich auch machen kann, ist, dass man sagt, okay, wir berücksichtigen schon bestimmte Aspekte, die für eine KI sehr wichtig sind. Das heißt also, wenn zum Beispiel es wichtigen Produktcontent gibt, sowas wie Bilder, Preise, Produkttitel, dass die jetzt zum Beispiel in Zukunft auch nicht über JavaScript ausgeliefert werden. Das heißt, dass wenn ich den zum Beispiel im Browser das JavaScript mal testweise ausstelle, dass sowas wie Produkttitel, Produktpreis, das wichtigste Produkt, also das erste Produktbild beispielsweise und der wichtigste Produktcontent sichtbar bleibt. Das also nicht über ein JavaScript ausgeliefert wird, sondern ganz normal im, in Anführungsstrichen, nacktem HTML platziert ist. Warum? Weil aktuell jedenfalls, und ich glaube, das ändert sich in der nahen Zukunft erstmal noch nicht, ChatGPT, Claude, Gemini und Co., also die gängigsten LLMs oder so gut wie alle LLMs, nicht JavaScript rendern. Das heißt also, Content, der über JavaScript ausgeliefert wird, wird einfach nicht angezeigt oder wird von KIs nicht gerendert, das heißt nicht ausgelesen. Und in dem Fall existiert der Content schlicht und ergreifend einfach nicht für das LLM. Und da geht es darum, dass da man halt die Templates im Shop, also das Produktseitentemplate, das Kategorie-Template, so im Endeffekt so weiterhin so aufsetzt, dass der wichtigste Content mit dem nackten HTML ausgeliefert wird. Das hat man in der letzten Zeit vielleicht bei dem einen oder anderen Projekt gar nicht so auf dem Schirm gehabt, weil Google ja JavaScript rendern kann. Es kann JavaScript crawlen, beziehungsweise beim Crawling gibt es in den seltensten Fällen massive Probleme, wenn man JavaScript Content ausliefert. Man empfiehlt trotzdem, das nicht zu machen, weil es doch immer wieder zu Problemen führen kann oder kommen kann offiziell. In den meisten Fällen ist das eigentlich kein Problem. Aber bei der KI jedenfalls ist das nach wie vor oder aktuell jedenfalls ein Problem. Und da kann man sagen, man kann dann so ein bisschen im Relaunch nochmal darauf hinweisen, hey Leute, ich habe gesehen, der Content auf der Kategorieseite wird zum Beispiel bei JavaScript ausgeliefert, sollten wir vermeiden, bitte nicht machen. Bei einem Projekt hatte ich jetzt den Fall, aktuell glaube ich immer noch, die sind da aber gerade dran am Fixen, dass der Produktpreis über ein JavaScript ausgeliefert wird oder an ein JavaScript oder einem Skript hängt, an einem Skript hängt. Und dementsprechend muss man das irgendwie aus dem Skript rausbekommen, damit der Preis des Produktes nicht dynamisch über ein JavaScript ausgeliefert wird, was auch eigentlich keinen Sinn macht. Ja, das sind so Kleinigkeiten, auf die man dann nochmal hin jetzt in Bezug auf KI und Geo hinweisen würde. Aber sowas wie Product Feed, Shopping Feed, das zu 99% mit KI-Sichtbarkeit im E-Commerce-Bereich verbunden ist, würde man da, bin ich jetzt erstmal gar nicht mit tief mit drin beim Relaunch, weil es einfach nur da geht, klassisch SEO mitzumachen.
Ja, ich glaube, so eine JavaScript-Thematik mit einem Preis hätte ich sogar vorher schon vor KI-Zeiten vermutlich angemarkert und gesagt, ey, lass das mal anders ausliefern. Einfach, um es den Crawlern einfach zu machen. Ne? JavaScript macht es immer kompliziert, sorgt immer für Ladereihenfolgen, die beachtet werden müssen, wenn Crawler kommt oder auch Menschen logischerweise. Also auch da würde ich jetzt sagen, ist noch kein krasses Geo. Ja, ist einfach nur auch wieder ordentliche Arbeit, damit das technische Crawling einer Seite sauber läuft. Und ob da dann ein Cloud-Bot kommt oder ein Google-Bot oder whatever-Bot, ist dann auch erstmal egal. Es ist ein Bot und für den sollte es alles sauber und schnell erfassbar sein. Wie ist es denn dann im Alltag, wenn du jetzt so deine monatlichen, ich nenne sie mal normalen, laufenden SEO-Sachen machst? Ja. Da bleibt der Fokus ja im E-Commerce. Weiterhin auf SEO nehme ich mal stark an, weil dort auch der Umsatz immer noch liegt. Hatten wir ja auch drüber viel gesprochen und da kommt auch demnächst noch ein schöner Podcast bei uns raus mit jemandem einer sehr, 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 sehr großen Firma, die jeder kennt und ja, bei der jeder schon mal eingekauft hat. Boah, jetzt teasern wir richtig hier. Ja, wo wir auch nochmal drüber sprechen, wie so die Verteilung von einem der größten E-Commerce, eine der größten Brands im Online-Business, nein, nicht Online-Business, im E-Commerce, so rum.
E-Commerce, ja.
Wie dort so die Aufteilung ist zwischen dann ChatGPT und Co. oder halt klassischem SEO, da haben wir auch viel drüber gesprochen. Und es ist ja nach wie vor bei deinen Kunden, wenn ich das richtig verstehe, Google ist halt der Traffic-Lieferant, aber vor allen Dingen auch der Umsatzlieferant. Und das ist am Ende relevant, ne?
Ja, ich muss sagen, in den meisten E-Commerce-Projekten, die ich in der letzten Zeit betreut habe, beziehungsweise die ich auch aktuell betreue, ist es tatsächlich so, dass ich sagen würde, mal wirklich sehr pessimistisch geschätzt, würde ich sagen, 80-85% ist mindestens ganz klassisches SEO, ne? Das heißt dann Title, Description, H1, Kategorie-Content, Produkt-Content und so weiter. All das wird auf einer regelmäßigen Basis aktualisiert, auf den Prüfstand gestellt. Was ich vermehrt mache in letzter Zeit, tatsächlich seit ein paar Wochen, ist so Split-Tests fahren, um einzelne Sachen erstmal auf Kategorieebene zu testen, bevor wir das auf jede Kategorie ausrollen. Zum Beispiel, wir passen mal die H1 an oder die H2 und dann gucken wir mal, wie das sich verhält. Und dann können wir sagen, okay, jetzt die Anpassungen im Content rollen wir auf die anderen Kategorien, die auch nicht gut performen, aus. Und ich würde sagen, 15-20% ist so wirklich ein bisschen geo-orientiert. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Verhältnis, weil man beobachtet zunehmend in der Google-Suche das Shopping-Grid oder wie sagt man, Product-Grid mit den kostenlosen Shopping-Einträgen bei Google, die vermehrt kommen. Und das ist so ein Thema Richtung Geo, weil ich glaube, auch wenn dann Google mehr und mehr Richtung AI-Mode geht, dann wird das Product Grid bleiben, weil es dann natürlich einzelne Produktkacheln dann platziert werden und empfohlen werden. Und dann ist es nach wie vor das, was man jetzt auch für die Product Grids macht. Also man guckt sich das Google Merchant Center an und den Google Shopping Feed, vor allem den organischen Shopping Feed dann. Und das hat schon ein bisschen mehr Einzug gefunden. Und das ist so ein Thema im Geo. Ein anderes Thema im Geo ist natürlich ChatGPT Shopping, was natürlich auch mehr und mehr wächst. Das muss man dazu sagen, ganz klar. Auch wenn der Anteil noch relativ gering ist und relativ klein ist bei den meisten Shops. Aber auch natürlich da beschäftigen wir uns am Rande damit und gucken, dass wir einfach den organischen Shopping-Feed so aufsetzen, dass er sauber läuft und auch die wichtigsten strukturierten Daten, die richtigen Schema-Markups drin hat im Shopping-Feed und nicht nur in den strukturierten Daten auf der Website selbst, sondern dass auch da die richtigen strukturierten Daten im Shopping-Feed an Google übergeben werden, sozusagen. Und das ist 90-95% der ChatGPT-Sichtbarkeit kommt von den Google Shopping, vom Google Shopping-Feed, auch wenn ja ChatGPT oder OpenAI mittlerweile seinen eigenen Standard hat oder etablieren möchte, mit dem UCP heißt er, glaube ich, nee, ACP, Agentic Commerce Protocol. Und das ist gerade noch im Kommen, das ist noch nicht so groß und auch selbst ChatGPT greift auf den Google Shopping Feed zurück oder wir gehen sehr, sehr stark davon aus. Ich habe da einen sehr, sehr schönen Vortrag von Malte Landwehr dazu gelesen und gehört, der auch der Meinung ist, dass zu einem ganz, ganz großen Teil ChatGPT auf die Shopping-Ergebnisse von Google zurückgreift, aktuell jedenfalls, und auch da dann der Meinung ist, dass die KI-Shopping-Sichtbarkeit sehr, sehr stark von der Google-Shopping-Sichtbarkeit abhängt und auch da wiederum auf die Google-Sichtbarkeit zurückzuführen ist. Da habe ich übrigens eine sehr, sehr gute Folge mit dem Björn Darko im SEOpresso-Podcast gehabt. Ne? Vielleicht können wir das mal in den Shownotes verlinken. Da war ich zu Gast und habe darüber mit dem Björn Darko gesprochen. Finde ich eine sehr, sehr spannende Folge, auch wenn ich selber Gast war. Klingt doof, ist aber so. Genau, also von daher, ich würde sagen, bei meinen aktuellen Projekten dreht sich zu 80% um das ganz normale klassische SEO.
Und gleichzeitig wirkt sich das ja trotzdem auch positiv auf den Traffic und die Anfragen aus, die über ChatGPT beispielsweise kommen. Ne? Das erzählst du mir auch immer mal wieder, dass du sagst, der Kunde stellt jetzt hier fest, dass es mehr und mehr Anfragen über ChatGPT gibt, obwohl niemand, auch nicht in deiner Arbeit, den Fokus darauf setzt, dass jetzt ganz krass ChatGPT oder sowas gepusht wird. Aber einfach dadurch, dass halt gute SEO-Arbeit betrieben wird, was ja auch gute SEO-Arbeit ist ja auch gleichzeitig immer gute Conversion-Optimierungsarbeit, ist ja auch gleichzeitig gute Content-Arbeit, Usability-Arbeit. Also ne, SEO ist ja auch nicht eine Disziplin, sondern ein Überbegriff für viele verschiedene Disziplinen, die mit drinstecken. Und wenn man diese Sachen alle gut macht, wirken die sich ja alle. Deshalb sagen wir immer, man sollte auf die Online-Sichtbarkeit einzahlen aktuell. Und mit SEO zahlst du über verschiedenste Arten, die du dort oder verschiedenste Disziplinen in diese Online-Sichtbarkeit ein. Selbst sowas wie Social-Media-Profile sind ein Einzahlen auf deine Online-Sichtbarkeit. Dadurch sind sie ein Einzahlen auf deine Sichtbarkeit in Suchmaschinen wie Google, aber auch in KI-Suchmaschinen. Also die Sachen hängen ja alle zusammen. Und blöd gesagt, nur weil man sich jetzt auf SEO weiterhin fokussiert, was ich auch den meisten empfehlen würde, weil die klassischen Sachen eben die relevanten Sachen sind, heißt es ja nicht, dass man nicht auch Sichtbarkeit erreicht in KI. Wie du gesagt hast mit deinem Beispiel deiner Landingpages, da hast du nicht optimiert für ChatGPT, aber sie erscheint dort oder du erscheinst dort. Ja. Meine ganze Marke, die jetzt über 13 Jahre gewachsen ist, die Backlinks hat, die verlinkt wurde, die von Leuten genannt wurde in Podcasts, in YouTube-Videos, die Bewertungen hat auf Proven Expert, die überall einfach da ist und natürlich auch viel Content hat, der im besten Fall, hoffe ich mal, hochwertig ist. All das zahlt darauf ein, dass ich auch sehr häufig von KI-Suchmaschinen erwähnt werde, auch wenn ich nicht explizit für alle meine Ratgeber irgendwie jetzt Geo betreibe oder sowas. Ja. Die meisten Ratgeber fasse ich gar nicht großartig an und wenn, dann ist es eine Aktualisierung, es kommt nochmal eine neue Erfahrung mit rein oder so etwas. Und trotzdem werde ich genannt und meine Marke wird genannt, beziehungsweise Beiträge von mir werden angezeigt als Anleitungen oder als Source, als Menschen, ohne dass da der Fokus drauf liegt. Weil einfach diese ganze Online-Sichtbarkeit-Arbeit, nenne ich sie jetzt mal, die wir betreiben, in alle Resultate mit einzahlt. Und das ist, glaube ich, was irgendwie zu sehr gerade auch wieder so schwarz-weiß gesehen wird. Ne? Also entweder machst du Geo oder du machst SEO. Oder es heißt, wer Geo macht, ist ein Idiot und wer jetzt noch SEO macht, ist ein Idiot. Was soll das denn alles? Also am Ende machen wir alle irgendwelche Sachen, mit der wir Online-Sichtbarkeit erreichen wollen, über verschiedene Kanäle hinweg. Es will ja auch keiner nur in ChatGPT sein. Ja. Also ich hoffe mal nicht, dass es jetzt Leute gibt, die Geo anbieten und ich finde an sich nichts falsch damit zu sagen, ich biete Geo an, die dann hoffentlich aber nicht sagen, ja, wir machen jetzt Geo und wir packen dich nur in ChatGPT und dann wird aber irgendwie so die Basics vernachlässigt, die grundsätzlich für eine Online-Sichtbarkeit wichtig sind, was auch wiederum gar nicht gehen würde, weil du dann nicht in ChatGPT bist. Also
genau.
Wir müssen da in der Bubble auch so gegeneinander zu fighten und das alles so zu polemisieren und immer nur zu trashen, um selber Kunden zu kriegen, ist übrigens nie ein guter Ansatz. Also ihr ganzen Webflow-Affen, die ihr zuhört, es ist kein guter Ansatz, immer nur zu sagen, oh, WordPress ist scheiße und dann zu sagen, jetzt müsst ihr alle zu Webflow kommen. Also vielleicht mal ein anderes Marketinginstrument ausprobieren, Freunde. Und das ist im SEO und Geo gerade gleich, finde ich. Also ich finde das sehr unangenehm, wenn Leute immer so versuchen, das zu trashen. Also so, ihr macht nur Geo oder wer jetzt Geo macht, macht Quatsch und sowas. Stimmt doch alles nicht.
Also, ja, also noch kurz ein paar Worte dazu und dann wollte ich noch zwei Shoutouts geben, weil ich das gerade schon so ein bisschen nebenher, während du erzählt hast, vorbereitet habe. Ich finde, man muss auch immer aufpassen, wer was sagt, weil jeder verfolgt eine bestimmte Agenda, die verfolgen wir eigentlich auch, ne? Jemand, der jetzt sich gerade als Geo-Experte und KI-Experte positionieren will, der will natürlich in der Zukunft als relevant gelten oder er will nicht an Relevanz verlieren mit seinem Business, mit seiner Dienstleistung, was ich natürlich auch verstehen kann. Der geht halt natürlich voll auf SEO und der sagt, SEO ist tot und so wie du SEO machen kannst, kannst du es nicht mehr machen, bla bla. Welche Agenda verfolgt er? Er will seinen SEO-Service anbieten, er will dort Kunden gewinnen, er will sozusagen für die Zukunft gewappnet sein, was prinzipiell ja nicht verwerflich ist. Dann gibt's die alteingesessenen SEOs, die Angst haben, an Relevanz zu verlieren und die dementsprechend voll auf SEO gehen und sagen, nein, SEO ist noch relevant, SEO hat sich nicht verändert und pipapo, natürlich verfolgen die auch eine gewisse Agenda und so weiter und so fort. Also da muss man natürlich auch immer ein bisschen, also egal was, es hat immer ein Geschmäckle dabei, um es so zu sagen. Ja. Und was ich hier zwei Shoutouts noch geben wollte, ist Jörg Niethammer, der, ich glaube, mittlerweile auch einen eigenen Podcast hat, den ich ab und zu mal höre und der aber auch auf LinkedIn immer wieder sehr, sehr differenzierte Posts macht und die ich sehr, sehr gut finde. Und er spricht mittlerweile auch davon, online sichtbar zu sein oder online sichtbar zu werden. Und er spricht jetzt nicht mehr in klassisch SEO oder in jetzt neumodisch SEO, sondern er sagt einfach davon, ihm geht es darum, die Online-Sichtbarkeit zu optimieren und sichtbar zu sein, sichtbar zu werden. Und das finde ich ein sehr, sehr guter Ansatz, der auch unseren Ansatz so ein bisschen beschreibt. Deswegen Shoutout auch hier. Und ich wollte gerne nochmal aus der Website Boosting zitieren. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Und da steht nämlich drin ein sehr, sehr guter Zusatz zu dem, was ich vorher zu Lily Ray eingangs gesagt habe. Nämlich steht hier, da KI-Suchmaschinen ihre Antworten durch REG, also Retrieval Augmented Generation, meist ohnehin guten rankenden Suchergebnissen beziehen, gilt ihrer fachlichen Einschätzung nach die eiserne Regel. SEO stürzt der klassische SEO-Traffic ab, brechen auch unweigerlich die KI-Antworten weg und die KI-Erwähnungen weg. Die Optimierung für KI-Suchen ist im Kern also auch weiterhin klassisches SEO. Gibt es das nicht mehr, folgt die KI-Unsichtbarkeit unmittelbar darauf, wie in Abbildung 4, bla bla bla. Also heißt, den Fokus sollte man unbedingt auch auf EAT statt KI-generierten Massencontent legen. Statt das Netz mit austauschbarem Commodity-Content zu fluten, sollten Marken auf echte Expertise, Originalität und Vertrauen setzen und zeigen, dass sie mehr wissen als andere. Das beschreibt im Endeffekt das, was wir auch sagen.
Genau, das, was wir auch hier seit
qualitativ,
Monaten und ja, Jahren sagen, ja.
Ja, qualitativ hochwertigen Content, die Expertise einbringen, hochwertigen Content erstellen, hochwertige Seiten erstellen, nicht nur mit dem Ziel der reinen Sichtbarkeit und okay, ich habe jetzt das Keyword X, jetzt erstelle ich halt eine Seite dafür, sondern sich immer fragen, so ein bisschen tiefer fragen, wozu erstelle ich denn eigentlich die Seite? Was ist der?
Wer ist der Mensch dahinter, der es liest?
Ja. Genau, genau. Und damit gehe ich voll mit und ich finde das auch ein sehr, sehr guter Punkt, der Lily Ray immer wieder anspricht.
Ich glaube, das ist auch ein gutes Schlusswort für unsere erste Folge nach der Sommerpause. Ab jetzt natürlich wieder regelmäßig jede Woche hier. Deswegen lass auf jeden Fall ein Abo da, dass du immer mitkriegst, wenn die neue Folge rauskommt. Und wir freuen uns sehr über eine Bewertung. Am liebsten natürlich 5 Sterne, ist ja klar. Ich glaube, natürlich kann man uns auch nicht geben.
Wenn man ehrlich ist, nein.
Nein, genau. So.
Wenn man ehrlich ist, nein.
Und all ihr Webflow-Affen, die ihr zuhört, ja, euren 1 Stern nehme ich mit, das ist schon okay.
Ja, ist okay. Nehmen wir mit, das kriegen wir hin.
In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass wir mal wieder Podcast aufgenommen haben nach unserer Sommerpause. Ab jetzt geht's wieder richtig los. Und wie gesagt, es kommt auf jeden Fall auch noch eine richtig coole Gastfolge mit jemandem, der richtig tief drinsteckt in einem der größten E-Commerce-Stores Deutschlands. Da gibt's richtig viel Input. Deswegen bleibt dran. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ciao.
Bis dann.